SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Mikroplastik ist in dieser Sendung ja immer wieder ein Thema. Zu Recht. Denn Mikroplastik ist, auch wenn wir es meistens nicht sehen, mittlerweile überall. Im Wasser, in den Böden, in der Luft. Aber nicht alle Partikel, so Professor Christian Laforge von der Uni Bayreuth, sind gleich schädlich.
Das ist kein einheitlicher Stoff, wie man sich das immer vorstellt. Und es gibt auch nicht die Effekte von Mikroplastik, sondern das hängt immer von den entsprechenden Eigenschaften der entsprechenden Kunststoffpartikel ab. Und von dem her gibt es manche Kunststoffpartikel wie ein Staubpartikel, der uns im Regelfall auch nichts ausmacht. Und es gibt manche Partikel, die tatsächlich eben auch zu negativen Effekten führen können.
Einfache Lösungen gibt es deshalb nicht, aber wir unterhalten uns nachher darüber, wie Lösungen überhaupt aussehen könnten. Und dann geht es noch um die Vorbereitungen für die nächste Weltklimakonferenz in Brasilien und um den hier. Das ist ein Blaulatz-Kolibri auf Partnersuche. Warum Sie sich über dieses Geräusch freuen sollten und was KI damit zu tun hat, auch das erfahren Sie gleich hier in Global. Es war letzte Woche eine dieser Nachrichten, auf die man auch ganz gerne verzichtet hätte. Unser Trinkwasser ist zunehmend mit einer Chemikalie belastet, die als Ewigkeitschemikalie gilt, TFA. Ein Abbauprodukt etwa von Pflanzenschutzmitteln oder auch Kältemitteln. Das, so schlugen verschiedene Wasserwerke Alarm, sei immer häufiger auch im Trinkwasser zu finden. Die Belastung ist zwar noch deutlich unterhalb der Grenzwerte, hat sich aber in wenigen Jahren verachtfacht. Lange galt TFA, das sich nicht abbaut, als ungefährlich und wurde deshalb nicht überwacht. Doch diese Einschätzung hat sich geändert. Damit nicht irgendwann die Trinkwasserversorgung gefährdet sein müsste, so forderten mehrere Wasserversorger, TFA in vielen Bereichen verboten werden. Das meint auch der Leiter der Stadtwerke Karlsruhe, Professor Matthias Meyer.
Derzeit gibt es kein Verfahren, durch das TFA in irgendeiner Art und Weise sinnvoll aus dem Trinkwasser entfernt werden könnte. Das bringt uns genau zu dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen darauf hinwirken, dass der Eintrag von TFA vermindert wird, weil alle Berechnungen, die weisen darauf hin, dass diese TFA-Abbauprodukte, die aus Pflanzenschutzmitteln, Kältemitteln, Schäumen und so weiter stammen können, in den nächsten Jahren zunehmen. Und wenn sich diese Stoffe nicht abbauen, dann haben wir die für die nächsten Generationen in der aquatischen Umwelt. Und deshalb plädieren wir hier, die Stoffe aus dem Verkehr zu nehmen, aus den Produkten, was ja durch was möglich ist.
Aber nicht nur Wasser ist mit TFA belastet, auch Wein. Zu dem Ergebnis kam vor einigen Wochen eine österreichische Umweltschutzorganisation, die 50 Weine im Labor hatte untersuchen lassen. Dominik Martuschek aus der SWR Umweltredaktion, müssen wir uns jetzt Sorgen machen, wenn wir abends ein Glas Wein trinken?
Nach Einschätzung der bei uns zuständigen Fachbehörde erstmal nicht. Das Bundesamt für Risikobewertung, kurz BFR, sagt nämlich, dass die im Wein gefundenen Mengen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen erwarten lassen. In einer Stellungnahme der Behörde heißt es, ein Mensch mit 60 Kilogramm Körpergewicht müsse jeden Tag 9 Liter des Weins mit der höchsten nachgewiesenen TFA-Menge trinken, um den derzeit gültigen gesundheitsbasierten Richtwert zu überschreiten. Allerdings, das BFR verweist darauf, dass die Chemikalie TFA als fortpflanzungsgefährdend gilt und dass der genannte Richtwert derzeit von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit überprüft wird. Und sollte dabei herauskommen, dass er herabgesetzt wird, dann würde das BFR auch die TFA-Funde im Wein neu bewerten.
Und dann könnte es ja plötzlich doch als gesundheitsgefährdend gelten. Aber wie ist denn diese Chemikalie überhaupt in den Wein hineingekommen?
Das lässt sich nicht so genau sagen. Klar ist nur, es ist nicht der erste Fund von TFA in Wein. Die Umweltschutzorganisation, die aktuelle Untersuchung in Auftrag gegeben hat, sieht einen klaren Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln, die im Weinbau verwendet werden und die PFAS enthalten. Sie verweist da auch auf Aussagen des Umweltbundesamtes aus der Vergangenheit, dass ebenfalls Pflanzenschutzmittel als eine wichtige Eintragsquelle von TFA in die Umwelt ansieht. Das BFR sagt aber, ihm würden aktuell keine Erkenntnisse über den Eintragsweg vorliegen und es sagt auch, diese Untersuchung sei mit weniger als 50 untersuchten Weinen doch ziemlich klein ausgefallen. Genau darauf verweist auch der Deutsche Weinbauverband auf Anfrage. Es heißt, eine solche Untersuchung sei angesichts von 14 Milliarden Liter jährlicher Weinproduktion in der EU alles andere als repräsentativ und der Verband verweist auch darauf, dass auch Bioweine mit hohen TFA-Gehalten aufgefallen sind, obwohl bei deren Anbau PFAS-haltige Pflanzenschutzmittel nicht zum Einsatz kommen. Heißt im Umkehrschluss, hier hält man es für möglich, dass das TFA über andere Eintragswege in die Weinberge gekommen sein könnte. Möglich ist das zum Beispiel über den Niederschlag.
Was auch nicht unbedingt beruhigender wäre. Vielen Dank, Dominik Bartuschek. Und von den Ewigkeitschemikalien kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das uns auch schon länger Probleme macht: Mikroplastik. Auch diese Mini-Partikel bleiben Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte in der Umwelt. Nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft und in den Böden. Dorthin gelangen sie auf verschiedene Arten, zum Beispiel über Folientunnel, wie sie, so Margarete Holzreiter, beim Spargel- oder Erdbeeranbau auf den Feldern genutzt werden.
Die Folien haben riesige Vorteile. Ohne sie wäre die Spargelsaison deutlich kürzer und die Ernte aufwendiger. Aber sie geben auch Mikroplastikpartikel an den Boden ab. In China, dem größten Gemüseerzeuger der Welt, ist die Verschmutzung durch die weißen Folien schon seit Jahren so gut sichtbar, dass man sogar einen Begriff dafür hat. White Pollution, also weiße Verschmutzung. Es gibt aber noch viele weitere Wege, wie Kunststoffe in unsere Ackerböden gelangen. Häufig über unseren Kompost und falsch entsorgten Müll, aber auch über plastikumhüllte Samen und Düngemittel oder Bewässerungssysteme aus Kunststoff. Wie hoch die Kunststoffbelastung im Boden ist, hängt davon ab, ob und wie die Fläche von uns genutzt wird. So kann sich die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Boden verändern oder Erdschichten können Wasser schlechter halten. Letztendlich wird ein noch größerer Aufwand nötig sein, um unsere Nahrungsmittel anzubauen.
Und das Essen ist dann häufig auch mit Mikroplastik belastet. Eine Lösung wäre natürlich, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Plastik in die Umwelt gelangt. Aber häufig gibt es noch keine Alternative zu Einwegprodukten, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Aber es gibt vielversprechende Ansätze. Ein kleines Unternehmen in Filderstadt bei Stuttgart, Forward, produziert etwa Einweg-Kaffeekapseln oder auch Schraubdeckel für Cremetiegel. Die Hauptbestandteile sind Holzspäne aus Sägewerken.
Das dort für gewöhnlich als Abfall sozusagen anfällt, dann weiterverarbeitet wird, beispielsweise für Pellets, für Pelletheizungen. Wir nutzen das Material und geben dem Abfall sozusagen ein hochwertiges zweites neues Leben.
Sagt Geschäftsführer Philipp Keil. Die Sägespäne werden mit Maisstärke und einem biologisch erzeugten Kunststoff aus Polymilchsäure gemischt und dann im Spritzgussverfahren produziert. Ganz ohne Kunststoff geht es also noch nicht, aber das Besondere daran, die Kapseln und Deckel sind kompostierbar. Allerdings nicht auf dem heimischen Komposthaufen, sondern nur industriell. Doch auch das ist bisher nur Theorie, denn da in der Biotonne laut Verordnung keine Verpackungsmaterialien entsorgt werden dürfen, müssen die Produkte bisher in den Restmüll und werden verbrannt. Aber das immerhin CO2-neutral. Und in Kompostieranlagen, davon ist Philipp Keil von Forward überzeugt, werden seine Produkte auch bald zugelassen.
Wir gehen davon aus, dass sich das in Zukunft allerdings öffnet, weil wir einfach als Gesellschaft auch feststellen, wir haben so viel Wertstoffe im Kreislauf, die wir besser nutzen müssen.
Und in der freien Natur würden die Forward-Produkte irgendwann in CO2 und Wasser zerfallen. Das würde zwar lange dauern, aber sicher ist auch, langlebiges Mikroplastik entsteht aus ihnen nicht. Sind diese biobasierten Kunststoffe also die Lösung oder zumindest ein Teil der Lösung? Oder wie lässt sich noch mehr Mikroplastik am sinnvollsten verhindern? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christian Laforsch am Telefon gesprochen. Er ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik an der Universität Bayreuth.
Global, das Gespräch.
Herr Laforsch, wir haben es ja gerade gehört, es gibt immer mehr Unternehmen, meistens noch kleine, die bieten Produkte an, die zwar auch einen Kunststoffanteil haben, aber einer, der auf biologischen Komponenten beruht, zum Beispiel Polymilchsäure. Ist das die Lösung oder ein Teil der Lösung für unser Mikroplastikproblem?
Es kann ein Teil der Lösung sein, allerdings ist die Problematik natürlich sehr vielschichtig. Das bedeutet, nur wenn wir biodegradierbare Kunststoffe haben sollten, heißt es noch lange nicht, dass wir das Mikroplastikproblem in den Griff bekommen. Denn Kunststoffabrieb findet natürlich in ganz vielen Bereichen statt, in der Landwirtschaft, aber auch bei uns zu Hause. Auch unsere Kleidung kann natürlich nicht komplett biodegradierbar sein. Und Studien zeigen auch, dass viele sogenannte biodegradierbare Kunststoffe unter Umweltbedingungen gar nicht degradierbar sind und ähnliche negative Effekte aufweisen als herkömmliches Plastik.
Degradierbar heißt, sie zerfallen nicht in ihre Einzelteile, also in CO2 und Wasser.
Degradierbar heißt, dass natürlich die Partikel erstmal in kleinere Partikel zerfallen und dann irgendwann von Mikroorganismen so verarbeitet werden, dass möglicherweise komplett CO2 und Wasser daraus wird. Aber natürlich hat man auch bei sehr vielen, auch degradierbaren Kunststoffen, noch Chemikalien mit dabei, die als Starterkatalysatoren oder als Additive wirken. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit diesen Additiven oder mit den Chemikalien beim Abbau? Und diese Chemikalien können eben auch zu schädigenden Auswirkungen führen. Das heißt, das ist nicht die Lösung, aber für manche Bereiche kann es eine Lösung sein.
Herr Laforsch, Sie beschäftigen sich ja hauptsächlich damit, wie man Mikroplastik wieder aus der Umwelt herauskriegt. Fangen wir mal mit dem Wasser an. Wie bekommen wir das Zeug aus unseren Flüssen und Seen?
Das ist eigentlich leider Gottes utopisch zu sagen, dass wir das wieder rausbekommen, was schon drin ist, weil die Partikel sind so klein, dass wir damit tatsächlich, wenn wir versuchen würden, diese Partikel aus der Umwelt wieder herauszubekommen, die Umwelt stärker zerstören würden, als wir der Umwelt etwas Gutes tun würden.
Das heißt, wir müssen mit Mikroplastik in Böden, in Wasser, überall leben.
Momentan ja. Das heißt, was schon drin ist, werden wir schwer wieder rausbekommen. Lösungen wären, um das wieder rauszubekommen, natürlich in technischen Anlagen, wie Kläranlagen beispielsweise, dass man da am Ablauf versucht, tatsächlich das Mikroplastik wieder rauszubekommen. Aber was im Boden beispielsweise drin ist oder auch in den Weltmeeren drin ist, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Dadurch, dass Plastikmüll ja nichts anderes als Substrat auch ist, lagert sich an diesem Substrat auch sehr viel organisches Material an, was dann wiederum Nahrung für ganz viele Organismen ist. Und dort siedeln sich auch sehr viele Larven an, die wichtig für das Ökosystem ist. Und mit diesem Plastikmüll nimmt man dann eben auch kleine Organismen und große Organismen aus dem System raus, die essentiell für das gesamte Nahrungsnetz sind. Deswegen sollten wir nicht anfangen zu versuchen, das, was schon da ist, irgendwo ganz schwierig wieder rauszubekommen, sondern an der Quelle anzusetzen. Das heißt, bei technischen Anlagen oder eben auch dort, wo das Plastik direkt in die Umwelt gelangt, ist es sinnvoller, das wieder rauszubekommen, als irgendwo in der Senke wie im Ozean.
Das hieße, man würde große Fabriken, aber auch zum Beispiel Waschmaschinen mit Filtern ausstatten.
Ob man Waschmaschinen mit Filtern ausstatten muss, ist eine Frage. Das Ganze geht ja sowieso in die Kläranlage und das meiste an Plastik wird im Klärschlamm natürlich gefangen und dann hängt es davon ab, was mit dem Klärschlamm passiert. Der darf ja in manchen Regionen immer noch ausgebracht werden und wenn man dann natürlich den Klärschlamm ausbringt, bringt man damit natürlich auch alles, was an Kunststoffabfällen mit drin ist oder kleinste Mikroplastikpartikel drin ist, in die Umwelt, aber natürlich auch die anderen Schadstoffe, die im Klärschlamm gefangen sind. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ob das an Waschmaschinen was bringen würde, möglicherweise an Kläranlagen abläufen, dass man damit verhindert, dass das, was an Rest an Mikroplastikpartikeln noch über die Kläranlagenabläufe in die Gewässer gelangt, dass man das da rausholt und natürlich, dass man keinen Klärschlamm auf Agrarflächen ausbringt.
Sie sagten gerade, wir müssen an der Quelle ansetzen. Wie genau sähe das denn aus?
Dazu gibt es natürlich keine ganz einfache Antwort, denn die Thematik Kunststoffmüll und Mikroplastik ist natürlich sehr komplex. Denn Kunststoffe werden in jedem Sektor unseres Alltags verwendet, sodass man nicht die Lösung tatsächlich haben kann. Denn auch wenn Sie bei sich zu Hause Ihre Wasserflasche auf und zu machen, generieren Sie Mikroplastik. Wenn Sie auf Ihrem Schneidebrett, das aus Kunststoff besteht, was schneiden, ist es tatsächlich eben auch schon Mikroplastik. Das heißt, da kann man natürlich schauen, dass man umstellt auf ein Holzbrett, dann entsteht gar kein Mikroplastik. Was den großen Plastikmüll betrifft, kann man natürlich daran ansetzen, dass es weniger To-Go-Produkte gibt, die dann unsachgemäß in die Umwelt entsorgt werden. Und dem Material sollte vielleicht eben auch ein bestimmter Wert zugewiesen werden, dass er weniger bedenkenlos in die Umwelt einfach geschmissen wird, sondern dass er tatsächlich auch wieder dorthin zurückgebracht wird, in den Recyclingstrom oder in die entsprechende Müllentsorgung. Und das wären eine der Lösungswege, die momentan eben auch diskutiert werden.
Einen gewissen Wert zusprechen heißt, die Dinge mit Pfand belegen oder was wäre Ihre Lösung?
Bei bestimmten Verpackungen macht ein Pfandsystem bestimmt Sinn, da dann die Verpackung natürlich dann auch wieder zurückgebracht werden würde. Für andere Bereiche macht es natürlich wenig Sinn, wie zum Beispiel am Schneidebrett, dass man da Pfand drauf hat. Da bedarf es natürlich auch von Materialseite andere Lösungen.
Also das heißt, wir müssen einfach auf verschiedene Produkte aus Kunststoff verzichten?
Ja, auch das ist eine Möglichkeit und die Produkte aus Kunststoff müssten auch so gestaltet sein, schon beim Design der Kunststoffe, dass falls Abrieb generiert wird, dass dann sowohl der Kunststoffpartikel an sich als auch die Abbauprodukte wie die Chemikalien, die beigemengt werden, eben keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt oder den menschlichen Körper haben sollten.
Wir reden die ganze Zeit im Konjunktiv. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass diese Lösungen in mittlerer Zukunft kommen?
Wir arbeiten daran und nicht nur wir, sondern verschiedene Forscherinnen und Forscher arbeiten daran und ich bin relativ positiv gestimmt, dass auch die Industrie an neuen, und man sieht es ja auch schon an den ganzen Startups, die sich da gründen, dass nach nachhaltigeren Lösungen gesucht wird. Das heißt, auch mittelfristig und langfristig denke ich mal, dass wir auch Lösungen für dieses Problem finden werden.
Das war Professor Christian Laforsch vom Sonderforschungsbereich Mikroplastik an der Universität Bayreuth. Vielen Dank, Herr Laforsch.
Ja, gern geschehen.
Die Berge von Müll, vor allem Plastikmüll, die wir produzieren, sind ein großes Problem, das wir haben. Der Klimawandel ist ein anderes. Das Thema ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Jedenfalls spielt es politisch bei weitem nicht mehr die Rolle, die es schon einmal hatte. Um den Kampf gegen die Erderwärmung aber doch noch zu beschleunigen, findet jedes Jahr die Weltklimakonferenz statt, die sogenannte COP. Die 30. Auflage startet am 10. November im brasilianischen Belém. Die Wahl des Austragungsortes sollte ein Symbol sein. Die Klimakonferenz wird mitten im größten Regenwald der Welt stattfinden, am Amazonas, der als Ökosystem das globale Klima trägt und gleichzeitig vom Klimawandel besonders bedroht ist. Doch rund 5 Monate vor Start der COP30 kommen aus Belém vor allem chaotische Nachrichten. Für eine Umgehungsstraße muss Regenwald weichen. Es gibt nicht genug Hotels, indigene Gemeinschaften klagen über zu wenig Mitbestimmung und die Bewohner einer der größten Favelas Brasiliens mussten zusehen, wie ihr Viertel zur Müllkippe einer Großbaustelle wurden. Die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Infrastruktur durch die COP wurden sehr schnell enttäuscht. Anne Herberg war in Belém.
Edinilson Farias lebt mitten im Amazonas, dem größten Süßwassergebiet der Welt. Und er hat trotzdem kein sauberes Wasser. Stattdessen blickt er, wenn er aus seiner kleinen Holzhütte tritt, auf einen stinkenden Müllteppich, der rund um die Stege und Pfahlbauten seines Viertels Vila das Barcas in einer schlammbraunen Brühe treibt. Farias ist Vorsitzender der Anwohnervereinigung des größten Pfahlbau-Elendsviertels Lateinamerikas, der Vila das Barcas in Belém.
É um absurdo, né? E pleno século 21, a gente ainda sofre com problemas de água.
Es ist absurd. Im 21. Jahrhundert haben wir immer noch Probleme mit Wasser. Wir haben kein Trinkwasser und es gibt kein Abwassersystem. Alles fließt einfach in den Fluss. Und das in der Gastgeberstadt der Klimakonferenz, für die die Regierung Millionen von Dollar ausgibt. Aber nicht ein einziger Cent davon kommt unserer Gemeinde zugute, die direkt neben dem Zentrum liegt.
E a gente sofre com problemas de água ainda.
Dass die Klimakonferenz am Klima-Hotspot Amazonas stattfindet, gilt vielen als symbolisch. Allerdings ist Belém auf ein derartiges Mega-Event gar nicht vorbereitet. Weder gibt es genug Hotelbetten, um die schätzungsweise 50.000 Besucher der COP zu beherbergen, was die Preise für die Unterkünfte in astronomische Höhen getrieben hat. Auch der kleine Flughafen ist für den Ansturm nicht gewappnet. Der Verkehr ist bereits ohne COP30 ein Chaos. Belém, einst als Stadt der Mangobäume bekannt, erlebt dazu einen dramatischen Verlust an Grünflächen. Nun würden für neue Umgehungsstraßen zusätzlich 100 Hektar Regenwald gefällt. Für Polemik sorgt außerdem, dass das Kongresszentrum im Parque da Cidade vom Bergbaukonzern Vale mitgebaut wird, einem der größten Umweltsünder Brasiliens. Edinilson zeigt auf eine Baustelle am Rande des Pfahlbautenviertels. Hier entstehe eine Abwasseranlage. Doch das Viertel selbst profitiere davon gar nicht. Vielmehr würden nun Abfälle aus dem wohlhabenden Stadtviertel nebenan und der Schutt anderer Bauprojekte in eine offene Grube gekippt. Dem widerspricht André Godinho, der Beauftragte der Stadt Belém für die COP30. Die rund 30 Bauprojekte, die für die Klimakonferenz angestoßen wurden, teils von der Stadt, teils vom Bundesland Pará oder der Nation, würden ein positives Erbe auch für die Bewohner Beléns hinterlassen. Wir sind nicht Dubai, Paris oder London. Wir sind die Amazonasstadt Belém, die seit Jahren mit großen Schwierigkeiten kämpft. Das kehren wir auch gar nicht unter den Teppich, aber wir arbeiten sehr wohl daran, diese Probleme anzugehen. Es wird in Straßen und das Abwassersystem auch in Außenbezirken von Belém investiert und es soll mehr Grünflächen geben. Tatsächlich wird derzeit überall gebaut in Belém. Die kolonialen Hallen des historischen Marktes Vero Peso werden renoviert, Straßen ausgebessert, Abwässerkanäle überbaut, Hafendocks in Flaniermeilen umgewandelt. So viel sei in der Stadt seit Jahrzehnten nicht geschehen, freut sich der Ingenieur Alessandro Araújo. Das wird der Stadt großen Nutzen bringen und das wird den Tourismus ankurbeln. Tourismus ist Geld, das wird unserer Stadt gut tun. Edinilson Farias und die Anwohner der Pfahlbautensiedlung Vila das Barcas allerdings fühlen sich von diesem Fortschritt ausgeschlossen. Mit Absicht, wie sie vermuten. Das Viertel sei der Stadtregierung schon lange ein Dorn im Auge. Schließlich liege es nicht nur nahe am Zentrum, sondern auch direkt am Fluss und damit auf sehr begehrtem und sehr teurem Baugrund. Wer profitiert, das sind die wohlhabenden Viertel. Wir allerdings bekommen den Schlamm und den Dreck.
Das Amazonasgebiet ist aber nicht nur der Veranstaltungsort der nächsten Weltklimakonferenz, sondern auch Lebensraum vieler seltener Tierarten. Zum Beispiel der des Blaulatzkolibri. Er ist eigentlich in Ecuador zu Hause, aber das Haus ist ziemlich leer. Gerade mal 100 Exemplare soll es dort noch geben. Martin Schäfer ist ein deutscher Biologe und er kämpft gegen das rasante Artensterben und will den Blaulatzkolibri retten. Mithilfe seiner Naturschutzorganisation Yoko Toko kauft er deshalb Land, Mitarbeiterpfosten auf und schaffen so Rückzugsräume für Arten. Dabei hilft ihm mittlerweile auch künstliche Intelligenz. Schäfer nutzt KI-Modelle, um Vögel und Frösche automatisch anhand ihrer Rufe zu erkennen. Die Daten zeigen, ob und wie schnell sich die Wälder regenerieren oder ob die Organisation ihre Arbeit anpassen muss.
Und dann entdeckt Martin Schäfer die zwei Eindringlinge. Gemächlich knabbern zwei Kühe am rauen Gras, reißen die kleinen Blätter von den knorrigen Büschen der Bergwiese hoch oben in den ecuadorianischen Anden. Die dürfen da gar nicht stehen, sagt der deutsche Biologe.
Und daher ist mir die Kuh so ein Dorn im Auge.
Denn die Kuhweiden, die damit verbundene Abholzung, all das gefährdet den Lebensraum eines Tieres, von dem nur noch rund 100 Exemplare existieren. Und zwar nur hier in den Anden im Süden Ecuadors. Der Blaulatzkolibri. Smaragdgrüner Kopf, der Hals schimmert in dunklem Blau, gerade mal 12 cm ist er groß. Seine Flügel schlagen etwa 50 Mal pro Sekunde, wunderschön und bedroht zugleich. Deshalb kauft Schäfers ecuadorianische Naturschutzorganisation Rocotoco Land und forstet wieder auf. Die Mitarbeiter stammen von hier. Das hilft, auf die lokalen Bauern umzustimmen, die für Weideland lieber abholzen wollen. Es ist schon noch ein weiter Weg. Wenn es ein Bruchteil der Menschen versteht, ist das ein Erfolg. Der Lebensraum des Blaulatzkolibris schrumpft seit Jahren massiv. 2017 entdeckten Forscher die Art auf 3700 Metern Höhe. Die Chancen, einen dieser seltenen Vögel zu sehen, stehen mittelgut. Doch das ARD-Team hat Glück.
Da ist er, da ist er. Aber das ist so das typische Walzgehabe.
Das ist jedenfalls gerade sein Lieblingsplatz hier.
Der Blaulatzkolibri, so klein er ist, spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem. Er bestäubt Pflanzen, damit sie sich vermehren und Wasser speichern, das später die Menschen brauchen. Ein Kreislauf.
Dass der hier überleben kann, das ist das, was mich glücklich macht, sozusagen. Okay, das wird von jetzt an nur noch besser. Und dadurch weiß ich, hier werden später noch mehr Kolibris leben können. Und ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt zumindest hier ein ganz kleines bisschen besser wird.
Dabei hilft bereits jetzt auch künstliche Intelligenz. Mit Hilfe von KI-Modellen will Schäfer herausfinden, wie schnell die Kolibris sich vermehren. Was ihnen hilft, was schadet. Weiter im Tiefland, dort wo das Buschland in tropischer Nebelwälder übergeht, haben Mitarbeiter deswegen dutzende Kameras und Mikrofone im Wald angebracht, die Tag und Nacht Geräusche und Bilder aufzeichnen. Aufnahmen, die Schäfer dann von KI analysieren lässt. Die gesammelten 22.000 Stunden Material könnte er allein kaum abhören, geschweige denn die Tiere erkennen. Die KI, genau programmiert, schafft das Bild schnell und spuckt zum Geräusch den Tiernamen aus.
Das ist so eine typische Audiodatei von so 2 Minuten und daraus sind unterschiedliche Vogelarten zu hören. Die trage ich dann ein in eine Liste, dann wissen wir, dass dieses Mikrofon an dem bestimmten Ort eben genau diese Vogelarten, wie jetzt diese Ameisenbitter gerade im Hintergrund zu hören, aufgenommen hat.
Die Stiftung Rocotoco will so dokumentieren, was ihre Arbeit bringt, wie schnell sich der Wald erholt, ob Tiere zurückkommen. Oder ob sie etwas verbessern müssen, dem Artenschutz einen Wert geben. Das ist sein Ziel.
Das war eine Reportage aus Ecuador von Marie-Christine Böse und Anne Herberg. Und das war es auch für heute im Umweltmagazin Global. Uns gibt's übrigens auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Schön, dass Sie heute dabei waren und machen Sie's gut.